In Flutlicht an spreche ich heute mit Ornella Caserta. Sie ist Physiotherapeutin und unter anderem bei Eintracht Frankfurt im Nachwuchsbereich bei den Mädchen tätig. Aber sie hat auch schon beim SVW in Wiesbaden im Nachwuchsleistungszentrum mit Jungs gearbeitet. Über die Unterschiede in ihrer Arbeit mit Jungs und Mädchen, aber auch mit Mädchen und Frauen und warum im Bereich Physiotherapie die Vorsorge so ein wichtiges Thema spielt, haben wir in der aktuellen Folge geredet. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 81 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern mit einer fabelhaften Gästin. Diesmal ist es Ornella Caserta. Hallo, liebe Ornella.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir es hinbekommen haben und auf eine spannende Dreiviertelstunde Stunde. Ich finde nämlich den Bereich, in dem du unterwegs bist, wirklich extrem cool. Und zwar arbeitest du als Physiotherapeutin im Fußball und da im Fußball der Mädchen und Frauen vor allem, aber nicht nur. Und darüber und über die Entwicklung, gerade in dem Bereich, so in der medizinischen Betreuung und viel, viel mehr, wollen wir heute sprechen und ich freue mich total. Ja. Lass uns doch vielleicht mal über deine eigene Fußballliebe sprechen zum Einstieg. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie die entstanden ist?
Ich bin im Grunde im Fußball groß geworden. Bin eines von 4,5 Kindern. Ich habe auch einen Ziehbruder, der aus Ruanda kam und hier in Deutschland dann groß geworden ist bei uns. Und meine Brüder haben fast alle Fußball gespielt und mein Vater ist Fußballfanat und so wächst man dann groß im Fußball und nicht mit Barbies. Meine Mutter hat zwar immer versucht, mich den Barbies nahe zu bringen, aber daraus wurde nichts.
Bei mir auch nicht.
Genau. Und so hatte ich immer einen Fußball in der Hand und dann waren wir bei meinem Bruder auf dem Sportplatz und ja, so wird man eben dann auf dem Hartplatz groß und nicht auf dem, weiß ich nicht, vorm Spiegel mit Lippenstift. Ich wollte tatsächlich immer Fußball spielen, war auch damals in der Fußballschule von, das wäre das heutige SVW in Wiesbaden. Da gab es auch positive Rückmeldungen, nur leider war das damals kein Mädchensport. So alt bin ich jetzt zwar auch noch nicht, es hat sich vieles geändert, aber damals war das noch nicht drin.
Ja, ich habe mal geschaut, also zum einen natürlich hier so das Thema mit den Zuschreibungen für Mädchen und für Jungs und dem, was da so an Klischees irgendwie vorbei ist und wie oft eigentlich Leute dem überhaupt nicht entsprechen wollen und dass das dann aber gar nicht, je nachdem, wer so irgendwie um einen rum ist und wie die Rahmenbedingungen sind, gar nicht immer so einfach ist. Das ist natürlich auch hier immer ein großes Thema und du bist, habe ich gesehen, Jahrgang 92, ne? Das heißt zur Orientierung vielleicht mal für Rechenfaule Alex Popp, die ja den Menschen ein Begriff ist, ist ein Jahr älter, Jahrgang 91. Das heißt, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ihr seid durchaus noch in einer Zeit groß geworden, in der man eben mit den Jungs gespielt hat und es dann eben auch so diese Brüche gab, wo es eben schwierig war, weiterzumachen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie in der Nähe halt ein großes Team hatte, wo man hin konnte. Wenn du jetzt sagst, es gab da durchaus positive Rückmeldungen, aber es war halt einfach nicht die Zeit. Erinnerst du dich? Also das kann ja nicht schön gewesen sein, oder? Wenn du so verliebt warst in den Fußball, wenn du das so gerne hattest.
Das war das schlimmste Gefühl, was ein kleines Mädchen haben kann. Es hieß, ich soll versuchen, Volleyball zu spielen oder Tennis, tanzen. Es hat aber einfach alles keinen Spaß gemacht. Und dann zuzusehen, wie die Brüder spielen dürfen und man selbst nicht, das ist natürlich dann auch nicht schön.
Ich finde es echt gar nicht so unwichtig, dass man da auch immer mal noch dran erinnert, dass diese Zeit, also es gibt mittlerweile, finde ich, so ein bisschen so die Neigung dazu, die Erzählung so zu stricken, als wäre das halt, keine Ahnung, 60 Jahre her, dass es irgendwie schwierig war für Mädchen oder für Frauen eben so zu spielen. Aber das ist ja gar nicht so. Ich meine, Mitte der 90er, also das sind 30 Jahre und da war der Filter eben noch viel, 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 viel enger. Hast du denn, also es ist natürlich schwierig, sowas zu sagen und jetzt so die Filter quasi abzuziehen, die man so im Laufe eines Lebens ja irgendwie so bekommt. Aber hast du das, als du noch gespielt hast als Mädchen, auch irgendwie wahrgenommen, dass da um dich rum hauptsächlich Jungs waren? Oder war das was, was dich da gar nicht beschäftigt hat?
Mir selbst hat es nichts ausgemacht, dass da nur Jungs sind, weil ich eben nur mit Jungs aufgewachsen bin im Grunde. Mhm. Man hat schon gemerkt, dass es nur Jungs sind und dass fast gar keine Mädchen Fußball spielen wollten. Ich erinnere mich, wir haben in der Schule immer auf dem Schulhof gespielt. Da war höchstens ein Mädchen dabei. Die wollten aber auch nie spielen. Und man fällt eben auch mal als Mädchen, wenn man gegen Jungs spielt. Und da muss man schon ein bisschen robuster sein. Und damals haben nicht viele Mädchen gespielt. Es kam erst, glaube ich, Anfang der 2000er hatte ich das Gefühl. Wenn ich da auf dem Sportplatz war, da waren andere Geschwister noch und da waren vermehrt Mädchen da. Aber früher, als ich ganz klein war, da waren nicht wirklich viele Mädchen auf dem Sportplatz oder auf dem Schulhof, die interessiert an einem Fußball waren.
Glaubst du, dass tatsächlich so das Thema mit dem Interesse da der Hauptpunkt ist? Oder glaubst du, dass es auch so ein bisschen was damit zu tun hatte, vielleicht, dass man, wenn man jetzt nicht gerade umringt war von fußballspielenden Brüdern, auch gar nicht irgendwie so das Gefühl hatte, man hat da so einen Platz oder einen Zugang oder so?
Es wird ja schon oft, auch heute noch gesagt, das ist ja eher ein Jungssport. Damals viel mehr als jetzt. Jetzt spielen ganz viele Mädchen schon in der U13. Aber ich glaube, damals ging es einfach nur noch durch als Jungssport und das ist nichts für Mädchen. Und ganz viele Jungs haben auch gesagt, du bist ein Mädchen, was willst du hier?
Ja, ja, und also, da muss man dann natürlich schon auch auf eine bestimmte Art und Weise ticken, wenn man dann sagt, ich habe hier aber trotzdem meinen Platz, geh mal irgendwie zur Seite.
Genau.
Ein großes Thema im Fußball bis heute ist ja das der Körperlichkeit und auch so die Fragen eben zwischen Männer- und Frauenkörper, welche Unterschiede man da ausmachen kann und inwiefern das den Sport beeinflusst. Gleichzeitig wissen wir heute eben, dass Körper sich auch deshalb unterschiedlich entwickeln im Sport, weil sie unterschiedlich trainiert, gefördert und gepflegt werden. Und sowieso ist Geschlecht eben mehr als Binarität. Aber wenn wir jetzt mal auf deinen Bereich, also die Physiotherapie, schauen, kannst du vielleicht mal beschreiben, was verbessert das, wenn man im Sport und das eben auch schon ab einem möglichst jungen Alter Verletzungen auch mehr und mehr physiotherapeutisch behandelt?
Du meinst jetzt den Unterschied zwischen Jungs und Mädchen noch mit einbezogen, oder?
Nee, ganz prinzipiell. Also das ist ja was, was man im Jugendbereich zum einen nicht immer so intensiv gemacht hat und was bei den Mädchen jetzt auch überhaupt erstmal so nach und nach anfängt. Mhm. Aber so erstmal ganz im Grundsatz. Also wenn ich jetzt eine Verletzung habe, dann kann ich ja immer, ich sag mal, die Mechanik irgendwie wieder in Ordnung bringen. Oder ich kann sowas halt eben auch physiotherapeutisch begleiten. Wenn man das von einem jungen Alter an schon macht bei SportlerInnen, was bewirkt das positiv?
Also grundlegend ist es wichtig, dass man Prävention betreibt und im Grunde schon auch in jungen Jahren Athletiktraining betreibt. Das war bis vor kurzem, also ich spreche jetzt aus meinem Gebiet, das war noch gar nicht so wirklich da. Also das Athletiktraining bei den Jungs ist schon im Grunde gegeben. Bei den Mädchen bauen wir das im Grunde gerade auf, weil wir auch merken, dass die auch muskulär und eher stabiler werden müssen. Weil es wichtig ist, dass eine stabile Muskulatur vorhanden ist, weil es ein Leistungssport ist und die müssen sich an diese Leistungen im Grunde anpassen und auch wachsen. Und wenn du nicht, wie soll ich sagen, muskulär stabil bist und athletisch bist, neigst du eher dazu, Verletzungen zu bekommen. Mhm. Man muss die Mädchen auch dahingehend erziehen, dass sie selbst auch zu Hause etwas tun. Viele tun das nicht. Das merkt man dann. Weil auf dem Sportplatz selbst hat man eben nicht die Zeit, um mit den Mädchen zu arbeiten. Anders ist es natürlich in der Bundesliga. Das ist eben ein wir jonglieren immer mit den Mädchen. Mhm. Wir haben einen Athletiktrainer zum Beispiel, der macht das. Da ist er, glaube ich, pro Jugend einmal pro Woche mit dem Mädchen am Arbeiten. Und das andere ist Fußballtraining. So, und da muss man eben so einen Mittelweg finden, was mache ich im Fußballtraining und was mache ich im Athletiktraining. Und das ist eben gerade im Aufbau. Das mhm. heißt, im Mädchenfußball von Seiten der Jugend jetzt bei Eintracht Frankfurt sind wir im Grunde noch im Aufbau. Wie es bei den anderen Vereinen ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber unser Athletiktrainer versucht da schon immer, die Mädchen muskulär zu stabilisieren und sie auch mit Sprints leistungsfähiger zu machen. Aber es ist leider bei Weitem noch nicht so professionell, wie es in der Bundesliga ist.
Mhm. Jetzt habe ich gleich zwei, drei Nachfragen. Zum einen, weil du jonglieren gesagt hast. Du meintest aber tatsächlich, dass der Trainer quasi so von Team zu Team jongliert, ne? Und nicht, dass er wirklich mit den Mädels jongliert, um irgendwas zu trainieren. Nein, das hätte ja jetzt tatsächlich auch sein können. Also Jonglage ist auch nicht schlecht, ne? Also auch so für die ganzen Neurobereiche. Okay, aber nur, dass wir das geklärt haben. Also es wird nicht jongliert.
Nein.
Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen verraten. Wir schauen da später noch genauer drauf. Du bist unter anderem eben bei Eintracht Frankfurt im Mädchenfußball. Du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass diese ganzen Bereiche mit Athletik und so weiter bei den Mädchen noch sich im Aufbau befinden, was eben logischerweise daran liegt, dass der Mädchen- und Frauenfußball sehr, sehr viel später überhaupt erst in der Intensität entwickelt wurde. Im Frauenfußball sind aber natürlich im Vergleich zum Männerfußball ja heute Sportlerinnen, die diese, ich sag mal, Früherziehung in Sachen Athletik und auch diese schon sehr frühe irgendwie Nachsorge bei Verletzungen, Vorsorge, um Verletzungen zu vermeiden, noch nicht erfahren haben. Was hat das auf die wiederum für eine Auswirkung, vielleicht auch in Sachen Verletzungen, aber auch, also Verletzungsanfälligkeit, aber vielleicht auch Leistungsfähigkeit?
Also bezogen auf das Thema, dass wenn Sie es noch nicht so kennen oder kannten.
Genau, also oder vielleicht die Frage irgendwie andersrum formuliert. Glaubst du, dass die Generation von Spielerinnen, die jetzt ranwächst und die eben diese Sachen von Anfang an mitgegeben bekommen, dass die anders ausentwickelt sein werden als Sportlerinnen, dass die Verletzungsanfähigkeit, die Anfälligkeit, die Athletik und so weiter, dass das was anderes sein wird als bei einer heutigen Spielerinnengeneration?
Wenn diese Erziehung, nenne ich sie mal, richtig abläuft, dann ja, kann ich mir gut vorstellen, weil man eben auch das Mindset komplett anders setzt. Also sie fangen schon an, in jungen Jahren dann über Ernährung nachzudenken. Mhm. Das ist auch von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Was gibt der Trainer in der Mannschaft weiter? Mhm. Da habe ich auch schon Unterschiede gesehen. Es gibt Trainer, die achten da penibel drauf, was die Mädchen essen, weil Ernährung und Sport hängt zusammen. Da ist das Du bist, was du isst, nicht weit entfernt. Mhm. Die Mädchen lernen das dann auch. Sie wissen ganz genau, wenn ich jetzt zu McDonald's gehe und den Cheeseburger esse, kann ich keine Leistung abrufen. Und genauso lernen sie das in Bezug auf Athletiktraining und Physiotherapie, dass das alles ein Konstrukt ist und alles ineinander spielt und sie deshalb dann auch leistungsfähiger werden. Mhm. Und ich denke, wir können dann schon, wenn man die Arbeit ordentlich macht und nach Plan, dass dann die Mädchen auch natürlich weniger Verletzungen haben können.
Wenn man jetzt mal konkret auf deine Aufgaben schaut, vielleicht erstmal die Frage, in welchen U-Teams bist du momentan überall unterwegs?
Ich war im Grunde die Springerin. Mhm. Ich war in jeder Jugend von U13 bis U19. Und da sind natürlich auch die Bedürfnisse anders von U-Mannschaft zu U-Mannschaft.
Das wäre nämlich tatsächlich die Anschlussfrage, wenn du uns vielleicht mal so durchführst von der U13 bis zu U19. Wie entwickeln sich denn da auch so Bedürfnisse? Was sind so Unterschiede vielleicht auch in deinen Aufgaben, je nachdem, mit was für einer Altersklasse du arbeitest?
Ich habe gemerkt, je älter die Mädels werden, desto mehr strukturelle Probleme haben sie. da kommen sie eher mit Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Rückenschmerzen, wenn sie älter sind. Mhm. Wenn sie ganz jung sind, die, das sind ja dann noch Kinder, die funktionieren anders. Mhm. Die haben heute Armschmerzen und dann wird ihnen ein Termin gegeben für den nächsten Tag, ist es weg.
Okay.
Also Kinder sind da irgendwie stabiler und robuster. Die sagen, oh, das, die klopfen es ab und dann ist es weg. In seltenen Fällen ist da auch wirklich strukturell mal was beschädigt oder da besteht eine Problematik 2 Wochen. Aber die Bedürfnisse und die Aufgaben sind anders. Da wird ein Tape geklebt, da wird mal gekühlt oder ein bisschen ausmassiert, wenn sie ein Eisbein kriegen. Und das war es dann auch. Also die haben viel, viel weniger Probleme. Mhm. Obwohl die Leistung auch abgerufen werden muss. Die haben auch jedes Wochenende ein Spiel. Die haben 3-mal die Woche Training. 1-mal die Woche Athletiktraining. Also sie sind schon gefordert. Mhm. Aber sie sind weniger anfällig.
Okay, spannend. Und jetzt hast du ja das Thema Vorsorge schon angesprochen. In was für Bereichen kannst du mit den Mädels oder jetzt eben auch mit den Frauen Vorsorge leisten? Also was gibst du denen mit? Was bringst du denen bei?
Es ist im Grunde gesplittet. Bei der Jugend schauen wir eher, was kannst du machen? Mobilisation oder Dehnungen? Rollst du dich nochmal aus zu Hause, dann gibt man denen Aufgaben. Wenn sie immer wieder, sagen wir mal, Probleme haben mit den Oberschenkeln, dann gebe ich als Tipp mit, versuch heute nochmal Wechselduschen oder kalt abduschen, dass da so ein bisschen die Durchblutung gefördert wird. Oder dehn bitte den Muskel regelmäßig. Bei den Erwachsenen ist eher die Zusammenarbeit mit der Athletiktrainerin gegeben. Mhm. Sie achtet vermehrt drauf, wir unterstützen. Wir sind dann eher, zum Beispiel ist das große Thema auch die Menstruation. Viele Spielerinnen haben Probleme mit den Oberschenkeln, dann gehen die Oberschenkel zu und verspannen. Und sie haben Oberschenkelschmerzen oder Rückenschmerzen. Und dann sind wir eben da und wissen, okay, jetzt hat die Spielerin dieses Problem. Wir müssen sie vermehrt behandeln, ausmassieren, damit sie eben die Beschwerden reduziert, damit man eben mögliche Verletzungen vermeiden kann oder eben das Risiko reduzieren kann. Also es ist ein bisschen komplizierter als bei den Jungs.
Ach, ich würde auch so gerne ausmassiert nach dem Arbeiten. Das ist das Schöne am Sport. Nein, aber mal ganz im Ernst, du hast das Thema Zyklus jetzt gerade angesprochen und das ist ja auch eins, was beim Umgang mit Sportlerinnen eben immer mehr in den Fokus gerät, weil man eben, also man kann vielleicht sagen, Empfehlung da, sich mal bei The Well HQ umzuschauen, das verlinke ich auch gerne in den Shownotes, die sehr viel zum Thema Zyklusforschung auch arbeiten. Die Ergebnisse, es gibt noch nicht so sehr viele Forschungen dazu, wie der Zyklus sich in den unterschiedlichen Phasen exakt auswirkt. Und man kann vielleicht sagen, insgesamt deutet momentan viel darauf hin, dass es eine extrem individuelle Geschichte ist, also dass es wichtiger ist, individuell mit den Sportlerinnen zu sprechen, wo sie wie gerade sich befinden im Zyklus und was das mit ihnen macht. Man kann jetzt vielleicht nicht zwingend sagen, diese Phase bedeutet immer das und das. Mhm. Aber wichtig ist es eben, drüber zu sprechen. Das heißt, ist das was, was ihr auch direkt abfragt, wenn eine Sportlerin mit Problemen, mit Schmerzen, mit irgendwelchen Schwierigkeiten kommt? Wo bist du gerade? Wie wirkt sich das in der Regel bei dir aus?
In der Regel fragen wir das. In der Bundesliga ist es, da achtet vermehrt die Athletiktrainerin drauf, beziehungsweise ich glaube, die dokumentiert das sogar. Wir fragen das auch nach. Bei der Jugend ist es eher schwieriger, weil viele Mädchen sich da noch nicht so trauen, drüber zu sprechen. Vor allem, wenn der Trainer auch ein Mann ist. Da ist es eher wichtig, dass sie mit der Therapeutin dann sprechen. Mhm. Wir haben versucht, eine Art Liste zu führen. Mhm. Bei vielen Mädchen funktioniert das leider noch nicht, weil sie es entweder vergessen oder sich nicht trauen einzugeben, weil das eben für sie noch eine heikle Geschichte ist. Das ist wahrscheinlich alles neu. Und es ist immer noch ein Tabuthema.
Aber es ist ja wahrscheinlich gerade in dem Alter auch total wichtig, mit den Mädels so drüber zu sprechen, dass sie eben lernen, dass es total in Ordnung ist, wenn sie dazu was sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind auch eher eine Bezugsperson als nur die Therapeutin.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich gerade bei den Jüngeren, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Als die Frauen der Eintracht in Barcelona gespielt haben, wart ihr mit den U-Teams auch da? War das eigentlich geplant oder habt ihr euch da zufällig getroffen? Wie ist das abgelaufen?
Das war im Grunde eine spontane Idee. Eigentlich war geplant, dass wir ein Testspiel auch dort absolvieren. Das ist leider nicht zustande gekommen. Und dann waren wir nur vor Ort, um die Frauen zu unterstützen. Es war, den Mädels hat Spaß gemacht. Das waren Mädchen aus U16 und U17. Ich habe die U17 begleitet und die damalige Trainerin hat die U16 begleitet. Wir haben uns einen schönen Tag in Barcelona gemacht. Dann waren wir abends beim Spiel und am nächsten Tag sind wir dann zurückgeflogen. Die Mädchen der U16 sind im Grunde als sehr überraschend mit der ersten Mannschaft zurückgeflogen, mit der Lufthansa.
Oh.
Das war für die ein Highlight im Grunde, hinter Stina Johannes und Laura Freigang zu sitzen. Sie hatten damals auch noch ein gemeinsames Foto und so ein bisschen Meet and Greet am Flughafen. Und das war natürlich eine schöne Sache für die.
Wie wichtig sind die Profispielerinnen als Vorbilder für die Mädchen?
Sie sind sehr wichtig. Also sie schauen auch regelmäßig bei den Spielen zu, sind regelmäßig Ballmädchen. Und ich denke schon, dass sie auch zu denen aufschauen. Hier und da spricht eine Spielerin mal über einen Profi. Und also ich schätze schon, dass sie sie als Vorbild nehmen. Vor allem, wenn man dann als Therapeutin oft, wenn hier und da mal eine Missstimmung herrscht, weil es im Jungsfußball so schön ist und im Mädchenfußball eher ein bisschen schlechter, dann bin ich eher die Erwachsene, die sagt, stellt euch nicht so an, schaut euch, was sie erreicht haben vor euch. Mhm. Und im Grunde sind sie die Vorreiter für den heutigen Fußball der Frauen. Damals war das eben noch nicht so, dass man so viele Privilegien hatte als Frau. Klar ist das immer noch alles viel zu wenig. Und es könnte natürlich mehr sein und die Mädchen könnten ihre Schuhe auch gesponsert bekommen. Aber wenn man sieht, was eine Laura Freigang, eine Alex Popp und alle im Grunde gerade erreichen für die Mädchen, das ist extrem. Es hat viel gebracht in den letzten Jahren und es hat sich viel verändert. Und im Grunde versuche ich ihnen beizubringen, wenn ihr euch genauso engagiert wie die, dann kann es nur noch besser werden. Weil sie müssen ja irgendwann das Zepter in die Hand nehmen und weitermachen.
Ja, das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen ambivalent ist, oder? Ist bei dir jetzt auch schon gerade so durchgeklungen. Also weil auf der einen Seite, finde ich, hat man schon so sehr stark so ein Gerechtigkeitsempfinden, dass man denkt, das sollte für die Mädchen genauso sein wie für die Jungs. Ja. Auf der anderen Seite bringt es ja auch nichts, wenn die jetzt den ganzen Tag super unzufrieden sind darüber, dass sie sich eben mit den Jungs vergleichen.
Ich bin sowieso kein Fan davon, sich immer mit Jungs zu vergleichen, weil es ist eben eine andere Welt. Es sind auch ganz andere Zahlen. Es wird natürlich mehr gesponsert, steckt viel mehr Geld dahinter. Die Einschaltquoten sind andere und da muss man eben auch irgendwo akzeptieren, dass da mehr Geld fließt und eben auch mehr zur Verfügung steht.
Ja, da können wir jetzt wieder lange drüber reden, wie das historisch entstanden ist. Aber gehen wir doch mal zurück in den Bereich Physiotherapie, bevor ich meine 47.000. Rede darüber halte, wie der DFB den Fußball der Mädchen und Frauen irgendwie klein gehalten und an die Wand gefahren hat.
Ja, das sowieso. Also da wären wir auch beim Thema, warum ist die Bundesliga abgeschafft worden? Es ist ein heikles und hartes Thema.
Ja, schauen wir doch mal wieder so ein bisschen auf deine originären Aufgaben. Vielleicht gibt es bei dir sowas wie eine klassische Arbeitswoche?
Generell habe ich eine Arbeitszeit momentan noch zwischen 55 und 60 Stunden.
Hoi.
Also unterschiedlich, wie oft man auch bei den Mädchen anspringen muss. Mhm. Wir haben das im Grunde so, dass dreimal die Woche eine Physiotherapeutin da ist. Mhm. Ich habe noch zwei andere Kolleginnen und man ist dann trotzdem am Wochenende bei einem Spiel dabei oder beim Turnier. Ein Turnier ist dann eben ein ganzer Tag oder eben auch manchmal zwei. Mein typischer Arbeitstag beginnt in der Praxis morgens und endet dann meist auf dem Sportplatz. Montags zum Beispiel, da fange ich um 8 Uhr an. Wenn ich in der Praxis fertig bin, ziehe ich mich um und fahre dann auf den Sportplatz. Erst waren es die Mädchen, jetzt ist es die zweite Mannschaft der Frauen. Da bin ich Montag, Mittwoch und Freitag. Und jetzt versuche ich in Zukunft dann dienstags die Mädchen noch zu betreuen. Und so ergeben sich dann ruckzuck mal 12 Stunden. Und irgendwann hoffe ich mal auf Vollzeit bei den Frauen oder bei den Mädchen, damit man eben nicht zwischen im Grunde drei Arbeitsstellen springen muss. Aber es ist, man bekommt das hin. Es macht Spaß. Für mich stellt das auch gar keine Arbeit dar. Also für mich ist es keine Arbeit bei den Mädchen auf dem Platz, weil es ist für mich in erster Linie Spaß.
Mhm. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, mehrere Arbeitsstellen, auf die du dich verteilst. Du bist ja auch im NLZ beim SVW in Wiesbaden unterwegs, oder?
Ja, bei den Jungs. Das wollte ich unbedingt ausprobieren, um eben die Unterschiede kennenzulernen. Wie arbeitet man bei Wien Wiesbaden im Nachwuchsleistungsbereich, um eben auch zu schauen, ob man bei den Mädchen wachsen kann. Was man verändern kann und verbessern kann. Leider kann ich ab der neuen Saison nicht mehr bei Wien Wiesbaden arbeiten, weil eben es sind zwei Bundesliga-Vereine und da muss man sich eben für einen entscheiden und ich muss ja auch im Grunde gewährleisten, dass ich auch überall konstant da bin und da musste ich mich eben entscheiden.
Ja.
Es war im Grunde montags bei Eintracht Frankfurt, manchmal mittwochs bei Eintracht Frankfurt, freitags bei Wien Wiesbaden und dann ehrenamtlich noch bei den Jungs von meinem Dorfverein. Also im Grunde jeden Tag Sportplatz.
Das ist, klingt einerseits sehr cool, andererseits aber auch sehr anstrengend, was mich inhaltlich mal noch interessieren würde. Hast du tatsächlich für dich so Unterschiede festgestellt in der Herangehensweise, wie das bei den Jungs gemacht wird?
Von der Herangehensweise nicht wirklich, weil an der Physiotherapie ändert sich nichts. Im Nachwuchsbereich der Mädchen haben wir eben nicht den festen Raum. Mhm. Da arbeitet man eher aus dem Koffer heraus. Bei den Jungs, bei Wien Wiesbaden oder auch bei Eintracht Frankfurt ist man eher in seinen Räumlichkeiten. Da hat man einen Raum, da sind noch Geräte drin, drei Bänke und das ganze Material. Bei den Mädchen hatte ich eben meine mobile Liege. Und habe die dann im Sanitätsraum aufgebaut mit meinem Koffer und so dann angefangen zu arbeiten. Das ist so ein grundlegender Unterschied.
Und begleitest du Spielerinnen auch durch Verletzungsphasen oder sind die dann eher irgendwo extern?
Bei den Mädchen sind sie meistens extern und dann eben auch bei mir, wenn ich da bin, haben sie doppelt Physio. Bei den Frauen ist es so, dass die auch intern Reha haben. Da ist aber eine Reha-Trainerin zuständig. Oder man schickt sie eben extern zur Reha. Mhm. Aber wir sind trotzdem auch, also da entscheidet unsere medizinische Leitung, also es ist in der Bundesliga so, wie sie dann behandelt wird, ob es nur extern stattfindet oder intern oder eben beides.
Wenn du das jetzt mal von den Inhalten vielleicht von deinem Beruf irgendwie so runterbrechen solltest, was ist das, was dir Spaß macht an deinen Aufgaben? Wie bist du überhaupt vielleicht auch mal auf die Idee gekommen zu sagen, wir haben im Vorgespräch gerade schon festgestellt, es war nicht die erste Berufsidee, die du hattest oder nicht die einzige. Wie bist du aber auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, so mit dem menschlichen Körper im Bereich Sport zu arbeiten, das ist was, was mir liegt und woran ich Spaß habe?
Es hat angefangen nach dem Abitur. Da wollte ich eigentlich Medizin studieren und es hat leider mit dem NC nicht hingehauen. Und Physiotherapie ging leider nicht, weil eben die Ausbildung sehr teuer war. Mhm. Und finanziell hat es dann nicht gepasst. Und so bin ich dann eben in die anderen Bereiche geraten, unter anderem in der Musik. Aber man hat immer im Hinterkopf behalten, eigentlich wollte ich ja Physiotherapeutin werden. Mhm. Und irgendwann war ich alt genug, hatte das Geld zusammengespart und habe mir dann den Wunsch erfüllt. Und im Sport wollte ich damals schon als Kind arbeiten.
Okay.
Als ich eben nicht Fußball spielen durfte und bei meinem Bruder mit Eiskoffer am Rand stand. So hat das im Grunde angefangen. Da stand ich immer an der Seitenlinie und wollte unbedingt die Physio sein. Und ja, man hat es eben kurz aus den Augen verloren. Ich wollte auch tatsächlich während der Ausbildung noch gar nicht in den Sportbereich, da wollte ich in die Neurologie. Mhm. Weil damals die Dozenten gesagt haben, Leute, also in dem Wortlaut, schminkt es euch ab, irgendwann in einem Fußballverein oder in einem Sportverein tätig zu sein, weil euer Klientel wird sein zwischen 50 und 90. Schlaganfall, Herzinfarkt und weiß ich nicht, Bandscheibenvorfall. Mhm. Ihr werdet eh nicht beim Fußball landen.
Und woher kam diese Überzeugung, dass ihr alle nicht beim Fußball landen würde?
Das musst du die Dozenten fragen.
Ist ja auch sehr motivierend so insgesamt.
Sehr negativ, ja. Ja. Und irgendwann war ich dann bei einem Frauenspiel. Also ich habe in der Neurologie gearbeitet und war eben total unglücklich, weil ich alles mit nach Hause genommen habe. Ich konnte nicht nach der Arbeit abschließen und meinen Tag genießen, sondern die Schicksale haben mich so mitgenommen, dass ich eben auch sehr unglücklich war und dass auch man es auch gemerkt hat. Mhm. Und irgendwann, ich kann mich erinnern, das war der 16.09.2022. Da war ich beim Spiel der Frauen Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Und da war ich oben auf der Tribüne und ich kann mich noch erinnern, dass meine jetzige Chefin damals aufs Feld gelaufen ist, also übers Feld zur Bank. Und ich hatte meine Mutter dabei und meinen Neffen. Und da habe ich gesagt, weißt du Mama, eigentlich würde ich gern das machen. Da will ich hin. Und sie sagte zu mir, merk dir dieses Gefühl und arbeite dafür. Und so kam das eben, dass ich meine Denkweise geändert habe, dass ich eigentlich eher im Sportbereich arbeiten wollte. Und dann kam eins zum anderen. Ich bin beim e.V. gelandet und habe gemerkt, es macht total Spaß. Es ist wirklich dann dieses Gefühl, wenn Arbeit Spaß macht, fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Und dann habe ich in der Neurologie natürlich gekündigt und habe nur in der Praxis gearbeitet. Jo, und dann wusste ich im Grunde, irgendwann willst du nur im Fußball arbeiten. Und das hat jetzt auch geklappt.
Cool, wie sich manchmal sowas dann doch irgendwie entwickelt, ne? Auch wenn man zwischendurch mal eine Zeit lang wie so ein bisschen davon abgerückt ist. Aber sag mal, auch wenn du jetzt keine professionelle Fußballkarriere hingelegt hast, hast du ja schon immer weiter gespielt, oder?
Ja, also ich war lange Zeit ein typisches Bolzplatzkind. Und irgendwann habe ich mich auch dazu entschieden, dann doch Fußball zu spielen, was leider zeitlich halt selten geklappt hat, weil sich die Zeiten so überschneiden. Mhm. Und deshalb muss ich jetzt leider erstmal das Training sein lassen. Und wenn man nicht trainiert, kann man natürlich auch nicht wirklich spielen. Das heißt, das liegt jetzt wieder etwas auf Eis. Mhm. Man versucht natürlich dann trotzdem, wenn es klappt, auf dem Platz zu stehen mit den Mädels, weil die Mädels von TSV Bleidenstadt sind eine Familie. Und da kommt man auch nicht weg von.
Und vor allen Dingen, ich habe lustigerweise einen Text gefunden, vielleicht wirst du jetzt gleich auch wissen, wovon ich spreche, aus dem Jahr 2023. Da hast du auch ein Spiel für Bleidenstadt gemacht, nämlich gegen SC Dombach. Und da bist du mit Rot vom Platz geflogen. Was ist denn da passiert?
Oh mein Gott, wo hast du das gefunden?
Wie hast du dir die denn verdient?
Ja. Das ist, ich muss mir das so oft anhören. Ich hätte mich eigentlich darauf vorbereiten müssen. Das war nicht geplant und ich habe auch daraus gelernt. Ich erzähle auch meinen Mädchen immer davon und sage, bleibt ruhig auf dem Platz, bitte. Mhm. Ich wurde im Grunde gefoult und das war auch kein nettes Foul, weil im Grunde der Schnürsenkel ganz vorne am Schuh, ne, der engste Schnürsenkel vorne rausgezogen wurde und mein Fuß auch innen geblutet hat, weil der Stollen sich im Grunde in meinen Fuß gebohrt hat. Und ja, eine hitzige Italienerin fiel zu Boden, stand wieder auf und rief etwas sehr Böses zu. Die hitzige Italienerin dachte, dass keiner es gehört hat. Leider hat es jeder gehört, auch der Schiedsrichter. Und so gab es glatt rot.
Okay, verstehe. Aber ich meine, wenn du es noch nutzen kannst, quasi als Lehrstunde für deine Mädels, dann hat es doch wenigstens etwas Positives.
Ja, ich werde auch immer ausgelacht, aber.
Was ist denn das dann für eine Liga, in der ihr da unterwegs seid?
Oh, das war die Kreisoberliga. Und wir haben zwei Mannschaften. Mhm. Die erste Mannschaft hat in der Gruppenliga gespielt. Und gegen Dombach war es die Kreisoberliga. Mhm. Lustig war natürlich, dass sie sich auch an mich erinnern konnten. Da fielen auch. Es passiert auch bei uns manchmal, wenn ich dann mal auf dem Platz stehe und spiele und jemand fällt zu Boden, dann schaue ich auch direkt auf den Platz nach.
Was? Also das heißt, die beiden Teams da, die Frauenteams, die versorgst du jetzt auch so ein bisschen mit in deiner Freizeit noch?
Wenn sie eben Fragen haben, dann stellen sie die mir und wenn dann eben Zeit da ist, dann versuche ich natürlich auch für jeden da zu sein.
Und ist das nochmal eine, also ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie komisch, die Frage, aber ist das nochmal was komplett anderes? Weil das halt, das sind ja dann erwachsene Frauen, die natürlich Fußball spielen, aber eben als Vergnügen mehr. Also natürlich wollen die auch gewinnen und nicht verlieren, aber es ist ja eben was anderes, als wenn du in so einem Hochleistungsbereich bist. Aber deine Herangehensweise ändert sich ja wahrscheinlich nicht, oder? Also weil Physiotherapie bleibt Physiotherapie?
Genau, ich nehme auch die Verletzung genauso ernst wie bei Eintracht Frankfurt. Da wird kein Unterschied gemacht, ob es jetzt die Kreisoberliga ist oder eben Junioren-Bundesliga oder zweite Bundesliga.
Und hast du denn das Gefühl, wenn du den Vergleich ziehst zwischen deiner Arbeit mit Mädchen und Frauen und der Arbeit, die du zwischendurch eben auch gemacht hast mit Jungs, dass da unterschiedlich auf dich reagiert wird, weil man ist ja schon leider Gottes im Jungsbereich noch relativ weit davon weg, dass auch so in so einem erweiterten Staff das normal ist, dass da auch Frauen mit rumspringen?
Tatsächlich wurde mir bei der Einstellung gesagt, wenn irgendein Problem besteht, weil eben Jungs robuster sind oder eben hier und da mal ein Wort fliegt, oder wenn es zu Konflikten kommen sollte, dann solle ich mich melden. Aber tatsächlich bei Wien Wiesbaden wurde ich super aufgenommen und hatte im Grunde keine Probleme. Aber vielleicht auch eben aus dem Grund, weil ich immer mit Jungs aufgewachsen bin. Da spricht man auch manchmal eine andere Sprache. Aber die Jungs waren alle cool und entspannt, weil auch eine andere Kollegin noch da war. Also wir waren zwei Frauen und zwei Männer und die kannten es auch schon.
Okay. Ja, spannend. Also weil das ist was, wo ich mir so denke, gerade in den NLZs müsste man viel mehr auch im Bereich TrainerInnen noch Frauen eben wirklich anstellen, damit es einfach von Anfang an komplett normal wird und dann es eben nicht plötzlich so eine Riesengeschichte ist, wenn man irgendwie als Profi das erste Mal mit einer Trainerin konfrontiert wird. Also weil, warum? Du hast deine Ausbildung gemacht, einmal an der Ludwig-Fresenius-Schule und dann an der, wahrscheinlich scheitere ich jetzt komplett an der Aussprache, Zuid-Hogeschool, sag ich mal.
An der Söd.
Söd, okay.
Musste ich auch erst lernen, ja.
Genau, die ist in Süd-Limburg, ne, also der Grenzregion zwischen Deutschland und den Niederlanden. Ist die Ausbildung eigentlich unterschiedlich, je nachdem, ob man Physio oder Sportphysio wird oder beinhaltet das sowieso immer beides?
Du machst erst die Ausbildung oder das Studium zur Physiotherapeutin Und dann kannst du dich spezialisieren und noch den Sportphysio machen. Im Bereich Sport kannst du im Studium kannst du im Grunde wählen, dass du schon in den sportlichen Bereich gehst und dann auch deinen Master machen in Sportphysiotherapie. Bei der Ausbildung kann man dann eben danach noch den Sportphysio machen.
Und du hast es ja schon gesagt, du arbeitest eben auch noch in der Praxis. Sind das da dann auch viele Sportverletzungen, die du behandelst? Oder sind das dann häufiger eben tatsächlich Sachen man kann sich ja auch außerhalb des Sportes verletzen oder was du schon angesprochen hast, sowas wie Bandscheibenvorfälle oder jemand knackst sich irgendwie den Fuß um oder mehr so, ich sag mal, Alltagsunfälle und nach eben vielleicht Operationen?
Das ist bunt gemischt. Mhm. In einer Praxis hast du im Grunde, ich hatte auch schon eine 4-Jährige, eine 7-Jährige und eben auch eine 97-Jährige. Da hat man alles bunt durchmischt, vom Schlaganfall zum verdrehten Knie, zum Kreuzbandriss, Bandscheibenvorfall. Also im Grunde alles, was das Herz begehrt.
Eines was das Herz begehrt, ist gut.
Aber meistens eben die klassischen Rückenpatienten.
Ja, auf diese Art und Weise hatte ich auch schon sehr viel Kontakt mit Physiotherapeutinnen. Man wird ja auch in einem jungen Alter insgesamt dann halt nicht mehr jünger, als man Dings ist, war, wie auch immer. Ist denn diese Vielfalt was dich auch reizt an deinem Beruf?
Ja, auf jeden Fall. Was mich allerdings nicht so reizt, sind die Bedingungen, weil eben Physiotherapeuten leider oft im 20-Minuten-Takt arbeiten müssen. Mm. Und da habe ich eigentlich schnell gemerkt, dass das nicht so meine Art zu arbeiten ist. Gerade wenn man auch in Holland studiert und einem im Grunde nahegebracht wird, dass man eben Zeit braucht mit dem Patienten und dass eben dieses 20-Minuten-Behandeln nicht wirklich effektiv ist auf Dauer. Es macht dann eben nicht so viel Spaß. Man hat die Möglichkeit, immer Doppelbehandlungen draus zu machen, ja. Aber eben auch, wir sind gebunden an Rezepten. Mhm. Dann sind da nur 6 Einheiten drauf. Und dann mangelt es leider von Seiten des Patienten an im Grunde Einsicht und Motivation, selbst etwas zu tun. Und manchmal sind dann eben die Erfolge nicht wirklich gegeben. Mhm. Und im Bereich Sport ist das anders. Da hat man Menschen da, die wollen. Die wollen auch nicht krank sein, die wollen nicht verletzt sein und sie arbeiten dann auch an sich. Das ist so ein großer Unterschied.
Wobei das, was du jetzt gerade angesprochen hast, also mit diesen extrem kurzen Einheiten und wie das alles eben auch so mit Abrechnungsmöglichkeiten und so weiter geregelt ist, natürlich schon ja auch für PatientInnen irgendwie ein totaler Frust sein kann. Und dann auch die Frage ist, also wie motiviert ist die Person, bei der du wiederum landest. Aber es ist interessant, dass du das ansprichst, weil das ist wirklich ein Gebiet, finde ich, wo man, wenn man draufschaut, sich so denkt, also wie soll denn in so einer Intervallschaltung Gesundheit entstehen? Also man hat ja in diesen kurzen Behandlungen auch als Person, die da hinkommt und eigentlich eben Hilfe braucht, oft überhaupt nicht die Möglichkeit, mal irgendwie so anzukommen und irgendwie einzusteigen und dann ist es schon wieder vorbei. So.
Genau, also kaum ausgezogen ist man wieder angezogen, genau. Im Grunde, und wir sehen uns nächste Woche. Zudem besteht auch das Problem, dass man in vielen Praxen keine Termine mehr bekommt, weil es eben nicht genug von uns gibt und es gibt viel zu viele im Grunde Menschen mit Beschwerden und zu wenig Physiotherapeuten, und das beißt sich auf Dauer. Wenn du ein akutes Problem hast und in einer Praxis erst in 2 Monaten einen Termin bekommst, dann kannst du es dir im Grunde direkt sparen.
Und das wird ja auch nicht besser, weil die Gesellschaft halt nicht jünger wird, sondern älter. Aber weil du das jetzt angesprochen hast mit dem Studium in den Niederlanden, ist das da denn anders?
In Holland gibt es auch den First Contact im Grunde. Da sind Physiotherapeuten, das ist jetzt vielleicht auch nur meine Meinung, da werden wahrscheinlich Physiotherapeuten jetzt irgendwie, dem werden jetzt die Haare zu Berge stehen. Ich habe das Gefühl, in Holland sind sie geschätzter. Und was hinzukommt, ist, man ist, finde ich, besser ausgebildet in der Diagnostik. In Holland gehst du direkt zum Physiotherapeuten und nicht zum Arzt.
Das klingt nach einem hervorragenden System, ohne Witz.
Genau, du benötigst im Grunde kein Rezept.
Mhm.
Und der Physiotherapeut sagt dann, der Mensch hat jetzt Physiotherapie nötig und er behandelt dich. In Deutschland ist das noch nicht so. Man versucht es jetzt über das Blanko-Rezept, dass Ärzte im Grunde dem Physiotherapeuten ein Blanko-Rezept ausstellen. Mhm. Und da kann der Physiotherapeut im Grunde bestimmen, was der Patient jetzt braucht. Hat natürlich auch so ein bisschen Pro und Contra.
Mhm.
Und wer ja, darf spannend. Es machen und wer nicht. Aber es ist eine spannende Geschichte, die sich auch hoffentlich noch zum Guten wendet. Und ich wäre froh, wenn es soweit ist. Und wir im Grunde mehr Freiheit hätten.
Super interessant. Und im Sport aber wiederum arbeitest du ja total eng mit den Ärztinnen, die rund um ein Team sind, zusammen. Wie könnt ihr euch denn ergänzen? Wie kann so eine Zusammenarbeit dann, also wir haben ja schon gesagt, ihr arbeitet natürlich viel präventiv, aber wenn tatsächlich eben mal eine Verletzung akut vorliegt, wie ergänzt ihr euch da? Wie arbeitet ihr da zusammen?
Es ist so, dass man im Grunde alles in einem System abgespeichert hat. Das heißt, also die Dokumentation ist wie auch in einer Praxis gegeben. Und da trägt jede Disziplin im Grunde was ein. Und trotzdem ist man auch im engen Austausch mit den Ärzten. Sie geben dann einen Behandlungsplan vor oder man sagt dann, auf die Spielerin müssen wir mehr achten. Der Physiotherapeut richtet dann im Grunde aus, welches Problem vorliegen könnte und dann schickt man eben eine Spielerin zur Stoßwelle, zur Ärztin. Also man ist schon interdisziplinär verbunden.
Mhm.
Eben auch mit der Athletiktrainerin. Und das macht wiederum Spaß. Das haben wir leider aber noch nicht in der Jugend.
Mhm.
Das ist da noch so ein bisschen abgespeckter im Grunde.
Was wiederum eine Sache ist, also positiv gesehen, die ihr in der Jugend ja noch nicht habt, ist dieses, was speziell dann im Profibereich auch immer mal eine Rolle spielt, dass man versucht, Spieler, Spielerinnen fit zu bekommen, quasi nicht am perfekten Genesungsverlauf entlang, sondern damit sie beispielsweise für ein bestimmtes Spiel wieder bereitstehen und so, dass man, ich sag mal, die Komplettheilung dann erst nach beispielsweise einer sehr wichtigen Partie irgendwie angeht. Ich könnte mir vorstellen, ohne jetzt zu wissen, ob du das irgendwie schon mal mitbekommen hast, dass das was ist, was so ein bisschen wehtut, oder? Weil es ja so ein bisschen gegen das geht, was man eigentlich machen möchte, nämlich heilen.
Ja, bei der Jugend hat man auch eher das Problem, dass viele Spielerinnen gar nicht auf einen hören. Sie spielen dann trotzdem.
Okay. Klar, weil man halt denkt, man ist unverwundbar, wenn man ein Kind oder eine Jugendliche ist. Ist ja auch cool.
Auch bei einer U20, es wird schon auch darauf geschaut, dass die Spielerin auch wirklich fit genug ist, um zu spielen. Und da wird jetzt nicht irgendwie gesagt, oh, die muss jetzt fit sein, weil, keine Ahnung, Spiel gegen Bayern. Also da wird schon drauf geachtet. Bei der ersten Mannschaft habe ich jetzt ein bisschen weniger Berührungspunkte.
Mhm.
Aber gerade bei der Jugend versucht man eigentlich schon, im Bereich bis U17 war das eigentlich bisher schon immer so, dass wir versuchen, die Mädchen so fit wie möglich und gesund vor allem wie möglich auf das Feld zu lassen, aber im Grunde ist es schwierig, an diese Mädchen heranzukommen, weil sie manchmal eben nicht hören. Ja, weil sie denken, wenn ich jetzt nicht fit bin, und da spreche ich jetzt wirklich nur zwischen, obwohl die U13 ist auch noch anständig, wenn man da sagt, du spielst nicht, dann spielen sie nicht.
Mhm.
Also im Bereich U15 bis U17 ist mir das aufgefallen. Da stößt man manchmal auf Granit.
Mhm.
Da kommt auch sehr spät, dass sie eine Verletzung haben. Oder eben, sie spielen trotzdem. Geht schon. Und da ist es eben auch wichtig, die so zu erziehen, dass sie verstehen, nur weil ich gerade verletzt bin, heißt das nicht, dass ich nicht mehr spiele.
Ja, total. finde ich einen guten Punkt. Also, weil das ist ja was, sie müssen es ja lernen, auf ihren Körper zu hören, ne? Und nicht irgendwie eben das, die Stimme, die der Körper eigentlich ist, quasi zu übertönen, weil sie es unbedingt wollen.
Da war ich nämlich als medizinische Betreuung mit in China im Mai. Der ISF hat im Grunde, es gibt Weltmeisterschaften von den Eliteschulen und unsere Schule hatte sich, also die Karl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt hatte sich dafür qualifiziert und dann bin ich mitgeflogen als medizinisches Personal im Grunde. Und spätestens da hat man gemerkt, was passiert, wenn Mädchen sich ordentlich verletzen oder auch richtig krank werden. Und die Verantwortung war massiv, aber es ist dann auch trotzdem alles gut gelaufen. Aber da hatte eine Spielerin schon im Grunde den Berührungspunkt Herzmuskelentzündung.
Okay.
Und wie wichtig es im Grunde ist, in der Erziehung einer solchen Spielerin, ihr auch nahezubringen, wie wichtig es ist, nicht zu spielen, wenn man krank ist. Spätestens da hat man es dann gemerkt und sie hat es dann auch gelernt, aber natürlich auf unschöne Weise.
Ja, krass, hat man natürlich schon eine große Verantwortung im Umgang, im Medizinischen, auch, also natürlich mit jeder Person, aber gerade auch mit jungen Menschen, wo dann vielleicht manchmal irgendwie noch so Temperament und Unvernunft irgendwie stärker reinspielen als dann bei Älteren. Vielleicht zum Abschluss, wir haben ja jetzt ein bisschen Einblicke bekommen, in wie vielen Bereichen du unterwegs bist, warst und auch weiter sein wirst und dass es eben schon ein Beruf ist, den du einerseits sehr liebst, der aber andererseits auch mit krassen Belastungen verbunden ist. Was sind so Momente, wo du für dich so merkst, ja, aber das ist es, genau das will ich machen?
Im Grunde ist, das ist ja, Fußball ist ja ein bunter Haufen im Grunde und es ist trotzdem eine Familie. Jede Mannschaft für sich, egal wo man jetzt zuständig ist, Fußball vereint und Fußball verbindet. Und ich habe auch vor allem bei den Mädchen jetzt gemerkt, es wird jeder akzeptiert und im Grunde hilft man sich, wo man kann, wenn man ein Team ist. Egal bei welcher Mannschaft ich war, das ist dieses, die Zugehörigkeit und das Familiäre. Und wenn ich dann weiß, ich kann diesen Mädchen helfen und sie sind glücklich und sie freuen sich, einen zu sehen, egal wie lange man sie vielleicht nicht gesehen hat, weil man eher bei der U17 war oder bei der U16, sobald man da ist, alle freuen sich, Ornella zu sehen. Und das ist dann für mich jedes Mal im Grunde die Bestätigung, dass ich richtig bin, wo ich bin. Und man wächst mit dem Mädchen zusammen. Und man will sie dann auch nicht missen. Und man möchte sie am liebsten begleiten bis ganz oben hin. Es ist einfach, ich denke, also ich beschreibe es immer so, dass Fußball ist Familie. Und nirgends habe ich das im Grunde, ich hatte schon Arbeitsstellen, nirgends hatte ich das genauso, dass man sich von Anfang an pudelwohl fühlt.
Sehr, sehr schön. Das ist doch auch toll, wenn der Fußball, der ja nun auch seine Problemfelder hat, so von Menschen, die da so aktiv mit verbunden sind, solche Zeugnisse nach wie vor ausgestellt bekommt. Und auch sehr, sehr schön, dass du Lust hattest und dir Zeit genommen hast, um uns in heute ein bisschen daran teilhaben zu lassen, wie vielfältig deine Aufgaben da sind und wie sich dieser Bereich auch entwickelt hat. Ganz, ganz herzlichen Dank, Ornella, für deine Zeit und alles Gute für dich.
Dankeschön, ich bedanke mich.
Und euch, liebe HörerInnen, gilt natürlich auch wie immer mein Dank dafür, wie liebevoll ihr diesen Podcast begleitet. Jetzt habe ich mir fast einen Knoten in die Zunge geredet. Das war die zweite Folge im Juli nach unserer Sommerpause. Meldet euch gerne mit Feedback. Wen würdet ihr hier gerne mal hören? Welche Themen würden euch interessieren? Was gefällt euch an den Sendungen? Wo wünscht ihr euch vielleicht auch noch andere Schwerpunkte? Ich freue mich über jede Rückmeldung und natürlich auch über Sterne und Rezensionen bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft einem etwas nischigeren Podcast wie diesen auf jeden Fall auch. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und solange passt auf euch und aufeinander auf. Ciao!